Liebe Gemeinde, Gott als Richter, wenn Gerechtigkeit zählt. In der Vorbereitung dieser Predigt habe ich nochmal reflektiert und gespürt, dass das Thema Gerechtigkeit und die Frage nach Gerechtigkeit auf unserer Erde ein echtes Herzensthema bei mir ist, von Kindesbeinen an und ja bis heute. Als Grundschulkind saß ich in einer Dorfschule in Priesdorf und habe gespürt, dass einige der Lehrer die Kinder aus dem Heim anders behandeln als die anderen. Sie haben sie härter rangenommen und härter bestraft. Wenn die Heimkinder gestört haben im Unterricht, dann mussten sie zum Beispiel vor die Tür gehen und den Türdrücker runterhalten als Strafe. Heute würde man sich vielleicht freuen, als Kind aus dem Raum dürfen zu können, aber... Und wenn ich irgendwo gestört habe, dann war das eine kurze Ermahnung und die Sache war vorbei. Ich empfand das als total ungerecht. Und jetzt, 40 Jahre später, vor kurzem, in der Einbürgerungsbehörde, sitze ich dort mit einem Menschen, der schon lange versucht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Die Mitarbeiterin ist freundlich, aber die Gesetze sprechen eine harte Sprache. Vor einem halben Jahr, ja, da hätte die Bewerberin alle Kriterien erfüllt. Aber heute ist die Situation anders und es gibt keine Chance mehr. Wie ungerecht. Was empfindest du als gerecht? Und was als ungerecht in unserer Welt? Werden Menschen in unserer Gesellschaft gleich behandelt? Oder werden Menschen nach Hautfarbe, nach Geschlecht, nach ihrer Herkunft, nach ihrem Bildungsstand, ihrem Familienstand, nach ihrer geschlechtlichen Identität, nach ihrem Vermögen eben privilegiert oder benachteiligt? Und nach welchem Maßstab können wir überhaupt Gerechtigkeit messen? Und welcher Maßstab gilt denn bei Gott? Ist das so, dass der Kuchen der Rechte gleich verteilt ist? Wir haben gestern Gäste gehabt und wir haben eine wunderbare Torte gehabt. Und meine Frau hat die dann angeschnitten und meinte, oh, die Teile sind ja alle unterschiedlich groß geworden. In Frankreich gibt es einen besonders großen verzierten Teller, den ihr hier seht, mit Winkeln und Zahlen. Ein beliebtes Mitbringsel aus dem Elsass. Und tatsächlich kann man mit diesem Teller, den wir nicht haben, entsprechend der Anzahl der Gäste den Kuchen in genau gleich große Kuchenstücke einteilen und zerschneiden. Ein Teller für genau gleich große Teile. Und dieser Teller verkörpert im Grunde genommen die kindliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Die Ressourcen werden genau gleich verteilt auf alle. Und das Verfahren ist transparent, es ist gleich für alle Beteiligten. Wir haben also zwei Gerechtigkeitsprobleme, die mit diesem Teller versucht werden zu lösen. Die Verteilungsgerechtigkeit und die Verfahrensgerechtigkeit. Und so stellen wir uns im Abendland die Gerechtigkeit auch vor. Die Justitia ist blind, ohne Ansehen der Person. Behandelt sie jeden gleich, nach demselben Maßstab bekommt jeder dasselbe. In Frankreich löst dieser Kuchenteller auch ein familiäres Problem. Immer am 6. Januar sitzt man als Familie an einem großen Tisch und feiert den Königstag. Und man sitzt an dieser Torte, die eben eingeteilt ist, und in ein Stück wird eine Überraschung eingebacken. In der Regel eine kleine Porzellanfigur. Und wer die Figur bekommt, darf sie natürlich behalten, der wird gekrönt und bekommt eine Pappkrone und wird geehrt an diesem Festtag. Also alles gerecht, die Verteilung ist gerecht, die Kuchenstücke gleich. Jeder hat die gleiche Chance, König zu werden, theoretisch total gerecht. Aber mal unter uns älteren Erwachsenen im wahren Leben ist das ja so, wir wollen gar keine Pappkrone aufgesetzt bekommen und gefeiert werden. Und im liebsten auch nicht Kinder haben, die frustriert sind, dass sie die Figur nicht bekommen haben. Und deswegen, 2/3 der Franzosen schummeln bei diesem Fest und sorgen immer dafür, dass das jüngste Kind das Stück mit dem Figürchen bekommt. Das ist zwar ungerecht, aber macht eben alle zufriedener. Wie ist das mit der Gerechtigkeit? Ist das eben eine Norm, wo jeder dasselbe bekommt, im gleichen Format beurteilt wird, ein Prozess für jeden? Oder eben flexibel, individuell, persönlich. Nach welchem Maßstab können wir Gerechtigkeit beurteilen? Welcher Maßstab gilt bei Gott? Der Bergprediger Jesus sagt es in Matthäus 6, in der Bergpredigt, sehr blumig, vergleicht er Menschen, die wie Lilien auf dem Feld sich keine Sorgen machen, außer die eine Sorge. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus hier meint, ist eine, die man im Alltag spüren kann. Die kann man sehen, kann man schmecken, die kann man erfahren. Und für die hebräische Bibel, aus der Jesus schöpft, ist das Gerechtigkeit. Nicht etwas, was man erst irgendwann mal erwartet, sondern was jetzt schon wirksam wird. Und deswegen ist die hebräische Bibel auch bei der Frage, was ist gerecht, auf der Erde eine unersetzbare Quelle. Und mit zwei Texten möchte ich diese Frage nach Gott als gerechten Richter jetzt ausmalen. Und dieses erste Bild von Gott als Richter und von einem gerechten Verhalten, das zeigt schon, was auch bei diesem Kuchenteller irgendwie deutlich wurde. Gerechtigkeit im Alten Testament meint jemanden gerecht werden. Gerechtigkeit im Alten Testament ist keine Norm, sondern eine Beziehungsgröße. Es geht da tatsächlich um die Beziehung zu dem, dem man gerecht werden möchte. Nicht eine Norm, die schwarz auf weiß steht, für alle dasselbe, sondern eine Beziehung. Gerecht ist also gut für andere. Gerechtigkeit hat eine soziale, zwischenmenschliche Dimension. Und mein Lieblingsbeispiel ist aus dem Samuel-Büchern, aus 1. Samuel 24. Eine Begebenheit, die kein Roman schöner erzählen könnte. Saul verfolgt David in den Bergen mit 3000 Männern und will David an den Kragen. Saul ist König und er will seine Privilegien behalten als König. Er duldet nicht den Konkurrenten, um seine Position will er behalten. Saul will den Kuchen der Macht nicht gleichmäßig aufteilen. Und David versteckt sich in einer kleinen Guerillatruppe in einer Höhle. Und es kam, wie es kommen musste. Saul musste pinkeln gehen und ging in die Höhle. Im hebräischen Text steht da verhüllend, um seine Füße zu bedecken. Das bedeutet pinkeln. Und Saul geht nun just in die Höhle, in der David mit seinen Männern im Hintergrund lagert. Und David hat die Gelegenheit, seinen Rivalen zu töten. Und seine Freunde fänden genau das gerecht. Sie meinen sogar, das ist Gottes Wille. Sie sagen zu ihm, Gott hat ihn in deine Hand gegeben, damit du ihn beseitigen kannst. Vorsicht, bei jedem, der Gewalt im Namen Gottes anwendet, ob er sie nicht im eigenen Interesse anwendet. Wie beim Thema Gott als Krieger letzte Woche. Und das gilt auch für die Freunde Davids bis heute. David wehrt diesen theologischen Einflüsterungen ab. Er sagt seinen Leuten, nee. Sondern er schneidet unbemerkt einen kleinen Zipfel vom Gewand von Saul ab und legt seine Hand nicht an den von Gott gesalbten, eingesetzten König Saul. David verschont Saul. Und nachdem Saul dann die Höhle verlassen hat, da gibt sich David zu erkennen und er hält eine kleine Rede quasi mit dem Zipfel in der Hand über die Gerechtigkeit und er sagt, erkenne und sieh, dass in meiner Hand nichts Böses ist und kein Vergehen und dass ich mich nicht an dir versucht habe, versündigt habe. Du stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr soll richten zwischen dir und mir. Der Herr soll Rache nehmen für mich an dir, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie der Spruch der Vorfahren sagt, von Frevlern geht Frevler aus, meine Hand wird nicht gegen dich sein. Hinter wem ist der König Israels her? Hinter wem jagst du her? Hinter einem toten Hund? Hinter einem einzigen Floh? Der Herr soll Richter sein. Er soll Richter sein zwischen mir und dir. So soll er es sich ansehen und meinen Rechtsstreit führen und mir Recht verschaffen von deiner Hand. Saul und David, Konkurrenten um Macht und Einfluss, um das Kuchenstück, zwei Gegner. Kann bei Rivalität um Ressourcen es gerecht zugehen? Und David machte in dieser Situation deutlich, Rachegefühle dürfen nicht zum Handeln werden. Sein Wut, sein Frust, ja, seine Rachelust, seine Möglichkeit, den anderen zu töten. All das delegiert er an Gott. Gott soll zwischen Gut und Böse entscheiden. Gott soll entscheiden, was gerecht und ungerecht ist. Gott kann das unterscheiden. Und David ruft Gott als Richter an, denn er sieht sich als Verfolgten und er klagt Saul als Verfolger an. Gott als Richter ist also aus der Sicht eines Opfers, eines Verfolgten, eines Bedrängten Hoffnung. Es gibt eine Instanz, die kann das Recht herstellen. Es gibt eine Instanz, die kann das wieder ins richtige Lot bringen. Der Richter, der reagiert nicht mit Jähzorn, mit Willkür oder mit Hassgefühlen. Der Richter, Gott, urteilt nach seinen Maßstäben der Gerechtigkeit. Und Saul, dessen Leben gerade verschont wurde, der erkennt auf einmal, wie ungerecht er ist. Der erkennt auf einmal, dass er nicht der Gemeinschaft gemäß gehandelt hat, sondern nur im egoistischen Interesse. Dass er nicht die Beziehung im Blick hatte. Und das sagt er dann auch. Und als David diese Worte zu Saul gesprochen hatte, sagte Saul: Ist das deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen. Und er sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du bist gerechter als ich, denn du hast Gutes für mich getan, obwohl ich dir Böses getan habe. Du hast heute gezeigt, dass du mir Gutes getan hast, da der Herr mich dir ausgeliefert hat und du mich nicht umgebracht hast. Wenn aber einen seinen Feind trifft, lässt er ihn denn unversehrt seines Weges ziehen? Was du heute für mich getan hast, vergelt dir der Herr mit Gutem. Du bist gerechter als ich. Dieser Steigerungssatz, einmalig im Alten Testament, der hat eine ganz große Tiefe. Saul erkennt hier, dass dieses Gesetz des Stärkeren, der sich durchsetzt, falsch ist. Saul erkennt hier, dass die Gewalt mit Macht durchzusetzen der falsche Weg ist. Dem anderen seine Überlegenheit spüren lassen. Dem anderen zu vergelten, was er schon getan hat. Und David, der die Macht hatte, sich zu wehren, hat sich für die Feindesliebe entschieden in dieser Situation. In Klammern muss man sagen, dass er das in dieser Situation getan hat. Als er selber König wurde, hat er sogar einen Offizier töten lassen aus Eigeninteresse. Aber das zeigt nur, dass David selber auch ein Mensch war. Aber Saul erkennt in dieser Situation, an der Barmherzigkeit Davids, dass er David Unrecht tut. Und Saul wünscht dem barmherzigen David jetzt Gutes. Gott vergelte dir das Gute. Du hast Böses mit Gutem vergolten. Das ist gerecht. Und David ließ seinen Feind ja einen guten Weg gehen. Das war gerecht. Gerecht, das ist gut für den anderen. Liebevoll ist das. Heilvoll. Dem Feind Gutes tun ist gerecht. Solche Gerechtigkeit kennt das Ansehen der Person. David hat hier Saul vor Augen und sieht in ihm den Gesalbten, einen von Gott eingesetzten König. Und deshalb hört David nicht auf seine Ratgeber, Saul seine gerechte Strafe zu geben und ihn zu töten. Sogar Saul sagt das ja hier, du hättest die Chance gehabt. Gott hat mich in deine Hand gegeben. Aber du bist dem nicht gefolgt. Du bist gerechter als ich, dieser Komparativ aus 1. Samuel 24, 18. Du hast Gutes für mich getan. Fasst für mich ganz erzählerisch, anschaulich zusammen, Gerechtigkeitsverständnis im Alten Testament. Es gibt kein Gerechtsein. Eine allgemeingültige Regel, unter der man gerecht ist, sondern jemandem gerecht werden. Einer Beziehung entsprechend sich verhalten. Dann ist also Gerechtigkeit gar kein französischer Tortenteller mit vielen Winkeln und Abmessungen, sondern Gottes Gerechtigkeit fragt immer nach dem einzelnen Menschen oder einer ganzen Gruppe von Menschen und was ihre Bedürfnisse sind und wie man ihnen gerecht wird. Und wenn wir das als Menschen mal für uns reflektieren, ja, wie werde ich denn einem Kind gerecht? Ein Kind, das mir anvertraut ist, manchmal sind es mehrere Kinder oder eine ganze Gruppe an Kindern und jedes Kind ist anders und deshalb ist dieses, alle schlafen zur gleichen Zeit, alle kriegen dasselbe, alle, es funktioniert gar nicht, weil die Sprache der Liebe der Kinder anders ist. Wie werde ich einem Ratsuchenden gerecht? Was braucht er eigentlich jetzt? Was wünscht er? Was ist der Wunsch hinter den Worten? Wie werde ich einem Patienten gerecht? Wie werde ich meinem Partner, meiner Partnerin gerecht? Wie werde ich den Elternteil gerecht? Wie werde ich dem Mitmenschen gerecht? Und als Menschen erleben wir immer beides. Wir erleben manchmal Situationen, wo wir merken, Mensch, das, was du sagen konntest, war genau wunderbar passend für die Situation. Es hat dem Menschen geholfen, es hat ihn aufgebaut, ermutigt, vielleicht auch korrigiert. Und es war genau das Richtige und die Beziehung war geglückt. Und dann erleben wir auch das Gegenteil. Dass dieselben Worte vielleicht sogar, dasselbe Verhalten, derselbe Mensch auf den anderen nicht gerecht wird. Nun, nach welchem Maßstab urteilt Gott als Richter? Wie wird Gott uns Menschen gerecht? Was erwartet er davon, von einem Gott, dass er gerecht ist? Das können wir in einer wirklich krassen Bibelstelle lesen, eine zweite Quelle, eine außergewöhnliche Bibelstelle, die zeigt, nach welchem Maßstab Gott urteilt. Ein sehr aufregender Text der Bibel. In diesem Text werden nämlich die Götter zum Tode verurteilt von dem Gott Israels, weil sie nicht für Recht und Gerechtigkeit kämpfen. Psalm 82, hier nach Luther erstmal. Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern. Wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Frevler vorziehen? Selah, Pause. Schafft Recht dem Armen und der Weise, helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. Errettet den Geringen und Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der Frevler. Die Götter lassen sich nichts sagen. Sie sehen nichts ein. Sie tappen im Finstern. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und also mal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen, wie einer der Fürsten zugrunde gehen. Gott, mach dich auf. Richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Völker. Diese Bibelstelle lässt keinen Zweifel. Gott ist derjenige, der richtet. Der Gott Israels klagt die Götter an, dass sie nach falschen Maßstäben richten und deshalb falsche Götter sind und wie Menschen sterben müssen. Gerecht wäre es, Recht zu verschaffen, und zwar den Benachteiligten, den Unterprivilegierten, den Armen, Geringen, Weisen, Elenden, den Bedürftigen. Ihnen soll Recht verschafft werden. Für sie ist das ein Hoffnungswort, dass Gott richtet. Den anderen Göttern reißt der Gott Israels die Maske vom Gesicht. Ihr Einsatz für die Gerechtigkeit unter den Menschen ist wohl nur im Eigeninteresse. Der Maßstab für Göttlichkeit ist der Einsatz für den Schutz der Wehrlosen. Gott als Richter ist also nicht unparteiisch, er ist parteiisch. Gott ist parteiisch. Der Gott der Bibel ist parteiisch auf der Seite der Armen, der Wehrlosen, der Bedürftigen. Und an dieser Gerechtigkeit hängt sogar die ganze Weltordnung. Das bringt das Fundament ins Wacken. Wer daran rüttelt, wer wieder sagt, dass die Stärkeren sich durchsetzen sollen und das sei gerecht, der bringt die Erde an den Abgrund. Gott als Richter, der ist auch leidenschaftlich. Der ist nicht ohne Gefühle. Er ist richtiger Anwalt der Schwachen, deren Recht mit Füßen getreten wird. Das Gottsein Gottes entscheidet sich an seiner Option für die Armen und Unterdrückten. Und darin muss sich jeder, der sich für Gott hält, messen lassen. Und auch Könige, Fürsten, Regierungen und auch Gemeinden, Kirchen, die für sich beanspruchen, an Gottes Stelle zu handeln. Deshalb nochmal dieser Text, wie ungerecht diese unverständigen Götter halten, jetzt nach der Basisbibel, weil es vielleicht nochmal eingeht. Gott steht in der himmlischen Versammlung, vor ihm müssen sich die Götter verantworten. Wie lange wollt ihr noch verkehrte Urteile fällen und dadurch die Frevler begünstigen? Schafft Recht für die Geringen und Weisen, Gerechtigkeit für die Armen und Bedürftigen. Befreit die Geringen und Wehrlosen, entreißt sie der Gewalt ihrer Unterdrücker. Doch sie zeigen weder Einsicht noch Verstand. Vielmehr tappen sie im Dunkeln umher und erschüttern die Fundamente der Erde. Ich habe gesagt, Götter seid ihr doch, vom Höchsten kommt ihr alle her. Aber jetzt müsst ihr sterben wie Menschen. Ihr werdet stürzen wie irgendein Fürst. Steh auf, Gott, setz dein Recht durch in der Welt. Ja, du sollst die Herrschaft über alle Völker übernehmen. Und in diesem Text steckt auch noch was dahinter. Da ist nämlich Retten und Richten in einem Zusammenklang. Richten und Retten gehören hier zusammen. Gerechtigkeit führt zur Hoffnung, nicht zur Angst. Keine Angst vor dem Gericht, sondern Hoffnung auf das Gericht. Und in den Versen 3 und 4 wird das nochmal gesagt. Schafft Recht für die Geringen und Weisen, Gerechtigkeit für die Armen und befreit die Geringen und Wehrlosen, entreißt sie der Gewalt. Der Geringe wird gerichtet und indem er befreit wird. Und das ist das, was Jesus in seiner Antrittspredigt gesagt hat. Dass Gefangene frei werden, dass Blinde sehen werden, dass Lahme wieder gehen. Richten bedeutet hier, jemanden zu seinem Recht verhelfen. Das heißt, es ist eine gute Nachricht. Der Richter ist der Anwalt der Bedürftigen, der für ihr Recht sorgt. Und diese Gerechtigkeit hat dann nicht nur eine soziale, zwischenmenschliche Dimension, sogar eine kosmische Dimension, weil die ganze Welt, das Universum in seinem Fundament davon gehalten wird. Sie zeigen weder Einsicht noch Verstand, sie tappen im Dunkeln, sie erschüttern die Fundamente der Erde, wenn nicht mehr das Recht gilt. Diese Gerechtigkeit, wenn Gott, der richtet und rettet, nicht gilt, dann ist die Stabilität dahin. Und wenn Gott richtet und rettet, dann wird die Stabilität wiederhergestellt. Und dann kann der kleine Einzelne, der gerecht handelt, die Welt verändern. Der wahre Gott ist also derjenige, der auf der bewohnten Erde dem Leben zum Recht verhilft. Alle anderen Götter sind wie Menschen, die sterben. Obwohl sie so viel Macht haben, so viel zerstören können. An Beziehungen, an Völkern, an Gruppen, an Zusammenhalt. Gott als Richter hilft also Menschen zu einem gerechten Leben. Gott ist ein gerechter Richter. Das ist kein Drohwort. Eine Vorstellung, die Angst machen muss, in die Enge treibt, sondern eine Atemhilfe der Entrechteten, ein Hilferuf, das ist sogar Lobpreis. Du bist gerecht, dafür kann ich dich anbeten. Du bist die Hoffnung, deine Gerechtigkeit. Und ich glaube, viele Bemühungen in unseren Gesellschaften, weltweit und auch in unserem Land, die kommen mir vor wie eine Suche nach einem immer ausgeklügelteren Kuchenteller, der noch genauer einteilt, dass jeder dasselbe bekommt, mit vielen, vielen Einteilungen. Und wir fördern damit eigentlich immer noch mehr die Eifersucht und die Missgunst und den Neid. Wenn Menschen das bekommen, was sie benötigen. Im Gleichnis von Arbeitern im Weinberg wird das als ungerecht empfunden, obwohl jeder das braucht, bekommt, was er braucht. Als Christen und Juden haben wir eine Stimme in der Zeit und wir haben die Aufforderung des Bergpredigers gehört. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seinem Friedensreich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das zufallen, worum ihr euch vielleicht sonst sorgt. Die Maßstäbe der Gerechtigkeit, die haben dieselbe Ausrichtung, wie sie schon im Volk Israel hatten. Und deshalb sagt diese Stelle das nochmal sehr deutlich in 5. Mose 10. Der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter. Er ist der Herr der Herren, er ist der große, mächtige Gott, vor dem man Ehrfurcht hat. Er kennt kein Ansehen der Person. Das heißt, dass er die Menschen nicht, weil er den einen sympathisch ist, den anderen unsympathisch unterschiedlich behandelt. Er ist nicht bestechlich. Und jetzt kommt's. Er hilft Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Er liebt die Fremden. Er versorgt sie mit Nahrung und Kleidung. Darum sollt auch ihr die Fremden lieben, denn ihr wart selber Fremde im Land Ägypten. Hier ist es Gott selber, der sich um die Ausgegrenzten, Marginalisierten, Bedürftigen kümmert. Und dann ruft er zur Nachahmung auf. Das heißt Fremdenliebe, Einsatz für Benachteiligte, Willkommenskultur. Das ist keine woke Idee der Moderne. Das ist eine biblische Grundhaltung, ein Gebot Gottes. Und Jesus macht sich das so zu eigen, dass er dann in seiner Rede vom Weltgericht sagt, das ist der Maßstab dafür, wer ins ewige Reich kommt. Nämlich die 7 Werke der Barmherzigkeit. Hungernde speisen, Dürstenden zu trinken geben, nackte Bekleidung. Kleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen und später wird noch ergänzt Tote begraben. Nach diesen Maßstäben, sagt Jesus, werdet ihr gerichtet. Gott als Richter, also Menschen, die jetzt bedrängt und unterdrückt sind, die können nach Gott als Richter schreien. Sie sollen auf Rache und Selbstjustiz verzichten. Sie sollen ihren Zorn an Gott delegieren. Und auf ihn hoffen, auf seine Gerechtigkeit. Und Menschen, die spüren, dass sie privilegiert sind, die sind aufgefordert, sich für die Rechte anderer einzusetzen, ihre Ressourcen, ihre höhere Stellung, ihr Ansehen, ihre Bildung, ihr Geld, ihre Zeit einzusetzen für Minderheiten und Benachteiligte. Und dann werden wir nie den perfekten Kuchenteller erfinden, auch nicht als Gesellschaft. Aber als Gemeinde und auch als Einzelne können wir uns aufs Herz legen lassen, für wen wir da sind. Und dann kann Gott uns die Kraft schenken für unsere diakonischen Projekte, die wir haben. Das sind dienende Projekte. Und für unser diakonisches Herz und für eine diakonische Haltung im Alltag. Und am Ende können wir alle nur auf eine fremde Gerechtigkeit hoffen. Die nennt Paulus so: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen.